Grüß euch, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, wir sechs, heute noch ohne das moderne Mikro, wieder mit dem alten, also nicht mit dem alten, mit dem Ansteckmikro, aber ich glaube, daumäßig hat es letzte Woche auch gut gepasst. Ja. Meine wunderschöne engelsgleiche Stimme, die braucht man mal eh kein Mikro, aber weil es halt so ist, gell, weil es halt in ist. Aber das Schuh ist noch gut, so wie es dir eingeschickt in Deutschland ist, es hängt zum beim Onkel Lockt auf der Werkstatt. Hab noch nichts gehört. Werd schon irgendwas haben, wenn sie es mal schon einmal schicken. Ja, immer, gell? Was war los letzte Woche? Ja, einiges. Stiele habe ich verkauft. In Attila. Ich habe ja, dank Social Media habe ich jetzt an der Stiele. Ich habe ja vor ein paar Wochen einmal so ein bisschen Video gemacht von meinen Viecher und unter anderem erwähnt, dass ich den Attila habe. Der Attila ist im August auf die Welt gekommen und reinrassig, mein erster reinrassiger Stier. Der Vati ist ja der Goliath. Goliath übrigens jetzt auch versprochen. Den habe ich am Freitag einem Bauer aus Oberösterreich versprochen. Und beim Attila war ja so, da hat dann auch nach dem Video hat sich ein netter Herr aus der Buckling Welt gemeldet. Er hat gesagt, ja, da Angus, da kann ich mal Stierle kaufen. Sprungstier, Zuchtstier. Jetzt sind sie am Samstag holen gekommen in Attila. Da wird er jetzt einen hoffentlich ein schönes, langes Leben haben. Das muss man schon sagen. Ich hab den Attila vor zwei Wochen haben wir ihn abgespannt. Der aufmerksame Zuhörer weiß, was Abspänen ist. Also von der Mutti halt weg. Und der Vorteil ist halt schon, sie sind jetzt schön ruhig, sie sind so schön handzahm. Und beim Attila haben wir jetzt regelmäßig einmal gestreichelt. Dann haben wir am Freitag noch schön quasi, er ist zum Barber gegangen, zum Friseur, dann haben wir Haar rasiert. Wirklich eine schöne Wolle hat er gehabt. Jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls hat er jetzt ein glatt poliertes Fell. Und am Samstag ist er auch gekupft auf den Hänger, gell, wie ein Wiesel. Gut, der Bub und ich haben ja schon nachhelfen müssen, aber es ist easy cheesy gegangen. Wenn wir schauen, beim Goliath wird es vielleicht nicht so easy cheesy gehen. Bei dem müssen wir jetzt schauen, weil der Goliath hat doch über 1000 Kilo. Da werden wir ein bisschen mit dem Arsch einmal rascheln, dann wird er schon aufhupfen, ist wie so ein Kasperle oder was. Werden wir schon hinkriegen. Aber ich habe schon Videos bekommen aus der Buckling Welt. Der Attila ist gut angekommen, Rosenherde schön mit Wiesenbachauslauf. Pipi fein, wünsche ich alles Gute in die bucklige Welt. Was ist denn sonst noch los gewesen? Viel habe ich, Auftritt habe ich gehabt, die Raul. In Kösen bin ich gewesen. Kösen, wenn ihr kennt. Das ist ja, ich fahre ja Kösen, ich bin ja oben bei der Chiemse, nicht vor Chiemse, der Ohr da. Beim Marketing, Reit im Winkel ist Kösen. Schöne Gegend, das ist eh, das ist das Kaiserwinkel-Gegend. Tourismus halt, das ist eh, hab ich gesehen. Kösen hat 4500 Einwohner und 500.000 Urlauber im Jahr, also. Also auf Deutsch gesagt, ein Einheimischer muss 100 Urlauber bewirten. Der hat eine Challenge. Am Samstag bin ich ja in Bettnau, in Tirol, zwischen Delfs und Ziel. Freue ich mich auch schon, weil oft ein paar Fragen in Bettnau. Ich dachte, klar, warum spielst du eigentlich in so kleine Dörfer, Hansimmer? Warum tust du das? Weißt, bei mir ist es so, ich spiele irrsinnig gern in, ja, am Land quasi, nicht? Weil ich bin vom Land, ich mache auch, ja, was heißt Zielpublikum? Siehst du, Graz draußen, hab ich auch, da war in der Stadt, da war Bombenstimmung. Aber ich spüre auch sehr gerne am Land, weil erstens einmal so, da erreiche ich Leute, die ja sonst nicht erwischt. Gell? Zu mir kommen irrsinnig viele junge oder sehr eher ältere Leute, die ja nie irgendwo 20 Kilometer mal irgendwo hinfahren taten, um sich ein Kulturprogramm anzuschauen. Ich glaube, Ballramsdorf haben sie gesagt, da war mir erst die Hälfte Einheimische. Ja? Wenn du da sagst, jetzt fährst du Spital um 10 Kilometer, dann die würden sagen, nein, das ist mal zweit oder so. Und da bin ich dann froh, gell, da erreichst du Leute, ja, und vor allem, da bietest du quasi am Land arme Menschen etwas, wo man sagt, ja, viel wird oft nicht geboten am Land, dann kommst du mal hin. Und da bin ich schon auch dankbar, dass es Gemeinden gibt, die sagen, ja, wir haben einen Kultursaal, wir tun mal was, ja, schauen wir, dass wir ein bisschen Abwechslung hineinbringen ins Dorfleben. Ein gutes Beispiel ist ja Franschach St. Gertraud. Im Laufental, die haben vor ein paar Jahren einen Kultursaal hergekriegt und da ist ein sehr engagierter Amtsleiter, engagierte Leute in der Gemeinde. Und die sagen, ja, jetzt haben wir einen tollen Saal, der ist da finanziert worden, gell, da ist Bund, Land, da alle haben ein bisschen mitgeholfen, dass das so schön wird. Und jetzt haben sie den Anspruch, dass sie da der Bevölkerung was bieten. Ja. Da gibt es jetzt regelmäßig Kabarets und Konzerten und Lesungen. Und da ist voll, der wird voller Wäsche bespült. Das ist auch der Sinn der Sache eines Kultursaals, dass da was los ist. Ja. Dass eben eine Gemeinde sagt, ja, eben so wie Franschach, die sagen, ja, wir schauen mal das mal rund um die Uhr, dass wir wirklich regelmäßig was der Bevölkerung bieten können. Ja, und das nicht nur dreimal im Jahr irgendwo eine Veranstaltung ist, einmal die Blutkapelle, einmal der gemischte Chor und einmal die Forschungsveranstaltung, der restliche Team machen wir die Auszeit zu. Da bin ich dann froh, wenn es so Gemeinden gibt und da freue ich mich immer wieder regelmäßig. Wo bin ich? weiß jetzt nicht auswendig, aber jetzt in den nächsten Wochen sind wir dann auch wieder in Gegenden hin, wo wirklich schöne Kulturseele sind, die teilweise neu sind, wo dann auch die Leute sich freuen, der Betutschen in ganz Kind, so ist das was Besonderes. Und deswegen komme ich unter anderem am Samstag nach Bethnau in Tirol. Was war sonst denn los? Das tun wir eh schon. Ich hab's gehört, in Wahl haben's gerettet. Den Wahl in Dimi. Dimi, wird ja in Deutschland um. Weil, ich hab's zuerst gar nicht gecheckt, aber so vor einer Woche hat mir der kleine Bruder gesagt, du, da gibst du den Wahl da oben, der Wahl da ist gestrandet da oben. Und seitdem, hey, ich hab mir das angeschaut, der Internet, der arme Wahl, der ist da draußen gewesen, also, ich hab da echt Mitgefühl gezeigt die ganze Zeit. Also wirklich, mitgefiebert habe ich. Ich bin in der Früh da gesessen, hab in mein Lachsbrot gebissen, und dann denk ich mir, hoffentlich geht's den Dimi gut, den Wahl. Ja. Mittags habe ich meine Spaghetti mit Thunfischsoße genossen, ja, wieder ins Internet geschaut, wie es den Dimi geht, ja, immer da. Aber jetzt endlich, haben sie hinausgezahlt ins Meer. Da freue ich mich schon sehr. Ja, passt gut. Aber schauen wir uns einmal die Nachrichten an, was so los gewesen ist. 16.880 Bewerberinnen und Bewerber beim Medizinaufnahmetest. Österreichweit gibt es insgesamt 1950 Studienplätze für Human- und Zahnmedizin. Mindestens 95% der Studienplätze in der Humanmedizin sind EU-Bürgerinnen und Bürger und 75% der Plätze Studienbewerberinnen und Bewerbern mit einem österreichischen Maturazeugnis vorbehalten. Also auf Deutsch gesagt, 25% Deutsche haben wir da mehr oder weniger da, großteils. Und man kann ja sagen, 14.000 potenzielle Ärztinnen und Ärzte werden Jahr für Jahr aussortiert. Ja, und dann jammern wir halt wieder, dass wir in Österreich Ärztemangel haben, dass wir dort keine Ärzte haben, dass wir da einen Mangel haben, dass wir da Wartezeiten haben, ja. Du weißt ja nicht, hey, im Spital draußen, da kriegst du kriegst, im Spital draußen kriegt der Hund eher einen MRT-Termin als du, ja, weil Kleintierarztpraxen gibt's, glaube ich, mehr als Fachärzte, man würde so nichts verschreien, aber wenn du mit dem Hund irgendwo hinkommst, da wird der rote Teppich ausgeholt. Facharzt. Schwierig. Hey, Augenarzt ist das ein Thema, ja. Mein Augenarzt ist ja noch Völkermarkt abgepackt. Jetzt bin ich noch, ja, habe ich müssen nachfahren, Augenarzt, weil ich brauche regelmäßig einen Augenarzttermin und das ist ein guter Augenarzt. Die Alternative im Spital ist nicht gerade rosig, weil der Nachfolger, der kommt erst irgendwo nach Mitte, Ende Juni. Wo willst du jetzt dann hingehen? Jetzt, ich habe noch ein schneidiges Auto, jetzt bin ich eingezogen, Völkermarkt, aber für die restlichen Menschen, die jetzt zu den Augenarztzimmer gegangen sind, die müssen jetzt warten bis Juni, denke ich mal, ist zach. Wenn ich draußen mich so umgeschaut habe, da sind oft alte Leute gewesen, die... Ja, am Bedarf, du gehst ja nicht, sag auch nicht zu den Augenarzt, gell. Also, ich glaube, 95% der Augenarztkunden gehen dahin, weil sie den Augenarzt brauchen. Und wenn du jetzt ein halbes Jahr keine Versorgung hast, du in so einer Gegend, weil es gibt schon Augenärztinnen und Ärzte, ja, aber die nehmen keinen mehr auf. Du hast einen Aufnahmestopp. Die haben natürlich alle einen Schleim, weil der eine als Kind im Juni. Also, aber hauptsächlich, Hauptsache, mir Leute aus. Ich hab ja jetzt auch schon mit ein paar Ärzten geredet, die so auch ein bisschen über 50 alt sind, die sagen, mit Thomas hätten sie diesen Aufnahmetest niederbockt, ne, weil das so schwierig ist und früher vor 40 Jahren ist es ja auch irgendwie gegangen, weiß ich nicht. Hast du auch keinen Aufnahmetest gebraucht? Sicher. Argument ist immer, es gibt zu wenig Plätze, Studienplätze, Ausbildung muss ja qualitativ und Dings und so, aber früher hast du das aussortiert, du hast in den ersten 2-3 Semester eh ausgeklappt, dann ist eh der übrig geblieben, der ein guter potenzieller Arzt oder Ärztin werden könnte. Und ich glaube, dass du bei so Tests jetzt auch, dass da viel ausrutschen, die eigentlich gute Ärztinnen oder Ärzte geworden wären. Ja, und dann kommen im Gegensatz dazu ein paar eine, die halt da brav gelernt haben, aber dann vielleicht irgendwann einmal das dann gut kapieren und dann irgendwo noch 5 Jahre aufhören und noch 4 Jahre. Ich weiß auch nicht, ha. Da sparen wir überall. Da sparen wir nicht. Titanic-Schwimmweste für mehr als 600.000 Euro versteigert. Der Wöhrer Trottel zahlten 600.000 Euro für eine 100 Jahre alte Schwimmweste. Ich meine, jetzt sind wir nicht bei uns. Habt ihr euch das Graf angeschaut? So weiß, da mit so komischen Blutschke. Also, so ein Schimplex-Grafel, das ist ja nicht einmal funktionstüchtig mehr. Ich meine, falls die Person, die das gekauft hat, mir jetzt zuschaut oder zuhört, eine Recherche im Internet hätte gereicht. Ich glaube, beim Dings 19,90 Euro kriegst du eine funktionstüchtige Rettungsweste, Schwimmweste. Die schaut auch viel schneidiger aus, als diese Schimple gezeigt, das komische Ranzige da. Na, hey. 600.000. Da war wirklich schöner gewesen. Ich hätte mir den gut was anderes getan, hey. Jetzt zum Beispiel mir geben können. Ich hätte damit was Sinnvolles gemacht. Einen Traktor gekauft oder sowas. War keine blöde Idee gewesen. Heute habe ich ja Radio gehört, Schlagzeile um 8. Auch in der Früh, glaube ich, Schlagzeile, Meldung Österreichs Kinder zu dick. 33% der Kinder in Österreich haben Übergewicht. Aber Ö3 hat da schon eine Schuldin gefunden. Und zwar laut so einer Expertin, schuld sind die Influencer, die da teilweise so Schleichwerbung machen, die da auf Twitch oder irgendwo streamen. Dann haben sie ganz versteckt irgendwo so ein zuckerhältiges Getränk. Und wenn das die Kinder sehen, dann trinken sie das. Und deswegen neigen dann die Kinder zu Übergewicht, weil sie eben von Influencern beeinflusst worden sind. Bin mir nicht sicher, ob da nur die Influencer da schuld sind, gell, dass die Kinder irgendwie Zuckerwasser sehen in der Werbung. Ne? Kurz Beispiel ist zum Beispiel die Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika. Weil es nur einer der größten Hauptsponsoren. Coca-Cola. Ne? Coca-Cola hat da so eine schöne Aussendung gemacht. FIFA-WM, Coca-Cola, die Fußballweltmeisterschaft der Herren findet von 11. bis 19. Juni in den USA. Moment, haben wir einen Fehler auch noch gemacht. Von 11. Die fängt am 11. Juni an. Ja, aber das geht bis 19. Juli eine. Ja. Aber gut, von Coca-Cola braucht man nicht erwarten, dass sie das fehlerfrei herbringen. Auf jeden Fall in den USA, Kanada, Mexiko haben wir die Fußball-WM. 5 Wochen Fußball, bist du deppert, wer so nüsse. Also das wird mir jetzt ehrlich gesagt so ein Psyche. Hey. 5 Wochen. Mit 48 Mannschaften, Gott sei Dank spielen sie meistens in der Nacht, dann schlafe ich, dann braucht man nicht. Coca-Cola ist der neue Hauptsponsor und hat in puncto Werbung einiges vor. Ja, dann sind wir mal gespannt, was Coca-Cola einiges vor hat. In Zusammenarbeit mit Kreativpartner OpenX hat der Konzern eine Kampagne entwickelt, die sukzessive bis zum Turnier ausgerollt werden soll. Herzstück sind 3 Filme, von denen der erste jetzt on air ging. Was ist wohl der Sinn dahinter, dass Coca-Cola Werbung macht? Wahrscheinlich auch, dass die Leute sagen, dass man Coca-Cola trinkt. Ja? Wenn zum Beispiel ein Fußballstar in Coca-Cola schlürft, werden da die Kinder nicht beeinflusst. Ja? Fragen wir mal David Alaba, was er dazu sagt. Ja? Das ist kein Influencer, natürlich unser bester Fußballer, der macht auch Werbung für Coca-Cola. Oder Manuel Neuer, glaube ich, habe ich auch schon einmal gesehen. Ja? Aber wenn wir schon bei Fußball sein, gibt es da nicht eine Fußballmannschaft aus Österreich in Salzburg draußen, die sich von so einem Sprudelkonzern finanzieren lassen? Was ist das? Jetzt fällt mir ein Name in der Mind, was das für Firma sein könnte. Was ist denn deren Ziel? Wahrscheinlich, dass die Jugendlichen viel Sport machen. Ah, deswegen sponsern sie eine Fußballmannschaft. Wenn wir schon bei der WM sein, ein weiterer Sponsor der Weltmeisterschaft ist McDonald's. Auch nicht unbedingt berühmt dafür, gesunde Lebensmittel in der Bevölkerung zu verbreiten. Ne? UEFA Champions League. Ah, ich meine, natürlich, da gibt's ganz viele tolle Sponsoren, aber unter anderem Lays. Lays sind diese Orangen oder die gelben Packungen, dieses Chips gezeigt, ne? Carlsberg Bier. Gut, ist jetzt wieder ein anderes Thema. Heidi Klum macht Werbung für Katjes. Thomas Gottschalk früher für die Gummibärchen, ja? Jetzt weiß ich nicht, ob er es jetzt noch macht, aber natürlich, gell, alle, die machen Werbung, aber die werden nicht erwähnt, ja? Die Influencer sind schütt, dass jetzt die Kinder heimlich zu viel Zuckerwasser trinken. Also, man kann schon viel schimpfen über die ganzen Influencer, ja. Ich bin ja auch irgendwie einer, gell? Über mich braucht nicht schimpfen. Aber an allem sind die jetzt nicht schuld. Ja? Ich frage mich, wenn mir der Erste sagen wird, okay, die Influencer sind schuld am Konflikt im Nahen Osten. Wird schon einmal so weit werden. Siehst du, jetzt hätte ich auch Schleichwagen machen können. Jetzt hätte ich da irgendwo so ein Glas Milch da positionieren können, da hinten irgendwo da oder da ist da ganz so. Dann könnte man sagen, okay, beim Betutschen im Haus, da werden die Menschen animiert, illegal Milch zu trinken. Nicht einmal gekennzeichnete Werbung, wenn sie dann sagen. Vertrauen in Bundespolitik, OGM-Vertrauensindex, ÖGM. Die Vertrauenslage in Österreichs Innenpolitik ist derzeit recht stabil. Ja, Gott sei Dank. Der aktuell APA-OGM-Vertrauensindex zeigt gegenüber der jüngsten Erhebung im Jänner keine großen Gewinner und Verlierer. Haben sie da gar nichts gegendert heute, ha? An der Spitze steht mit etwas ausgebautem Vorsprung Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und dann, das ist mir aufgefallen, hey, da sind Namen dabei, unter anderem Platz 4, Eva-Maria Holzleitner, dann Platz 5, Anna Sporer, dann Barbara Eibinger-Miedl, Elisabeth Seehardtner, Peter Haubner. Wer sind denn jetzt ein Teufel alle Namen? Das klingt jetzt wie eine Lehrer draußen in einem Gymnasium oder so. Ne? Nie gehört, die ganzen Namen. Ich hab mich echt, eigentlich hat mich für Politik schon mal gut interessiert, aber da schwemmt der Namen her, der nicht einmal ich kennt, man, was heißt nicht einmal, also. Als braver Zeitungleser hat es mir da ein paar noch gar nicht ausgearbeitet. Ich frage mich auch wieder, ist ja eine Befragung abläuft. Ja, die gehen auf die, da gibt's das jetzt, die muss das abfragen, ne? Die gehen, glaube ich, da irgendwo in der Stadt um, ne? Fußgängerzone, dann sagen sie, oh, können Sie da, kurz haben Sie Zeit. Wer antwortet da? Ja, ich vertraue am meisten der Anna Sporer, ne? Oder Barbara Eibinger-Miedl, das ist meine Lieblingspolitikerin. Ich glaube eher, dass die da so Listen haben, gell, wenn sie die Namen anraten, dann werden sie sagen, was halten sie von Alexander Van der Bellen? Und dann sagen sie, oh, wahrscheinlich werden sie ihn halt kennen, ne? Oder bei anderen werden sie sagen, na. Und dann werden sie sagen, ja, was sagen sie zu Peter Haubner? Und da glaube ich, dass dann einige sagen, bevor sie sagen, who the fuck ist Peter Haubner, sagen sie, also ich weiß nicht, wie sie das abspülen da. Am Ende August Wöginger, siehst du, da ist jetzt Gerichtsverhandlung wieder, Kickl und Andreas Babler. Ja, da werden sie jetzt sagen, na, mag ich nicht sagen, deswegen arbeitet ich unten habe. Aber das Blöde ist ja, dass es viele Politiker gibt, die auf so Umfragen genau schauen. Gell? Da werden genau Umfragen abgefragt und wie ist die Bevölkerung da eingestellt und was ist da? Und dann machen sie anhand von Umfragen Politik, wo es nicht gut ist, weil normalerweise ein guter Politiker, der sollte nicht auf Umfragen schauen oder hören. Ein anderer Ex-Politiker, der würde bei den Vertrauensindex wahrscheinlich momentan nicht gut abschneiden. Der Grusenbauer, ehemaliger Bundeskanzler, falls den noch wer kennt. Jetzt doch schon auch wieder eine Weile her. Wann haben sie den also? Ist der nicht irgendwann einmal 2008? Wann ist denn der Bundeskanzler geworden? Der SPÖler da, ne? Auf jeden Fall ist ja der Alfred Grusenbauer nach seiner politischen Karriere, ist mal draufgekommen, dass er wirklich ein toller Geschäftsmann ist, irgendwo Investor und Finanz. Und unter anderem hat es noch zum René Benko zu verschlagen. Damals wieder ein bisschen länger als textet. Habe ich jetzt länger vorbereitet, weil ich finde, das ist schon nicht so unwichtig, was da geschrieben wird. Die Ermittlungen, also Hausdurchsuchung bei Ex-Bundeskanzler Grusenbauer. Die Ermittlungen gegen Alfred Grusenbauer wurden durch Strafanzeigen von zwei Signer Insolvenzverwaltern ausgelöst. Drei Wohnsitze und ein Wiener Büro sind durchsucht worden. Die Nachricht verbreitete sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer. Ja, das ist ja, gell. In Wien, erster Bezirk, da ist halt natürlich, wenn Mengen Lauffeuer, gell, verbreitet, das ist halt, wenn sie alle zusammenhängen, gell, die Journalisten, Lauffeuer. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft führt Ermittlungen gegen den früheren sozialdemokratischen Bundeskanzler und Aufsichtsratsvorsitzenden von Signa Prime und Signa Development, Alfred Grusenbauer. Und es hätten etliche Hausdurchsuchungen stattgefunden. Zunächst hatte der Kurier eine entsprechende Meldung gebracht. Die WKStA veröffentlichte später eine ausführliche Pressemitteilung. Die Behörde hegt den Verdacht der Untreue gegen Grusenbauer. Er soll als Aufsichtsratsvorsitzender der beiden genannten Signa-Gesellschaften mit einem Vorstandsmitglied eine ungerechtfertigte Abschlagszahlung auf eine Erfolgsbeteiligung in der Höhe von 10 Millionen Euro vereinbart und ihre Auszahlung dann auch angeordnet haben, welches ja so erfolgreich gelaufen ist wahrscheinlich, gell? Ja. Und zwar ohne rechtliche Voraussetzungen. Vor allem habe die Zustimmung des Gesamtaufsichtsrates gefehlt. Die WKStA bestätigte Hausdurchsuchungen an mehreren Adressen in Wien und Niederösterreich. Ermittelt werde auch gegen das erwähnte Vorstandsmitglied. Der Standard betont, dass für beide die Unschuldsvermutung gilt. Natürlich, Unschuldsvermutung und Unschulds muss ich erwähnen, gell? Wir sind da haben sie die gleich. Aus Unterlagen, in die der Standard Einsicht genommen hat, ergibt sich Näheres. Ins Rollen gekommen ist die Sache demnach durch Strafanzeigen der Insolvenzverwalter von Signa Development und Signa Prime. In der Folge hat das Bundeskriminalamt namentlich die Soko Signa Recherchen zum Faktum Guss aufgenommen. Sachschöner Name. Geprüft wurden besonders Vorkommnisse vom 20. Oktober 2022. 2022, da war aber eigentlich die Kacke schon am Dampfen, oder? Da war schon immer so, dass du sagst. Ja. An diesem Tag soll Grusenbauer mit einem Vorstandsmitglied ausgemacht haben, dass es eine Abschlagszahlung für eine Erfolgsbeteiligung bekommen werde. Ja, ha, was war da der Erfolg? Ja. Wir haben jetzt angegeben, bei einem, wie hat der geheißen, der Maischberger, gesagt, was war meine Leistung? Da kannst du jetzt fragen, was war sein Erfolg? Aber sie werden schon gewusst haben. Tatsächlich soll Grusenbauer die Überweisung dann am 14. November 2022 angeordnet haben. Der Gründer Renno Benko sprach in einer seiner Stellungnahmen im Strafverfahren in diesem Zusammenhang einmal von Cash-Bonuszahlungen, die an das Vorstandsmitglied gegangen seien. Ah, überhaupt der Cash. Die Beträge, um die es ging, 3,6 Millionen Euro von der Signa Development und 6,4 Millionen Euro von der Signa Prime. Das Geld sei dann eben auch tatsächlich geflossen. Gemäß Vorwurf der WKStA seien die rechtlichen Voraussetzungen für dieses Prozedere nicht vorgelegen. Die Zustimmung des Gesamtaufsichtsrats habe gefehlt. Also wenn der zugestimmt hätte, hätte gepasst wahrscheinlich, oder wie? Ja, aber wie auch immer. Das Vorgehen sei geschäftsordnungswidrig erfolgt. Ausgegangen sei das alles von betroffenen früheren Signa-Manager, der Grusenbauer also zur Untreue angestiftet haben soll. Wie gesagt, Unschuldsvermutung etc. etc. Ja, hey, wenn du es schaust, Wenn du schaust, gegen wie viel Ex-Politiker eigentlich in den letzten Jahren so ermittelt worden ist, ja, brauchst du dich nicht wundern, dass die Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Jetzt denke ich mal auf, ne? Nichts gegen SPÖ, gell, aber sozialdemokratischer Politiker, der was eigentlich in seiner Amtszeit dann immer, wo man sagt, der ist für die Arbeiter und der macht dann so Geschäfte, wo du auf fragst, hat der sich nachher so gedraht oder hat er sich vorher irgendwie frage ich mich oft. Ne? Schau, warum vielleicht die Politik auch nicht so beliebt ist, ist also ein kleines Beispiel, aber halt auch, denkst du auch, dein Teil, gell? Neues Hörgerät erst ab 6 Jahren. Wenn wir schon beim Thema Sporen sind, wenn man früher schon geredet hat von Ärztemangel und so. Ab 1. Mai gibt es neue Hörgeräte von der ÖGK erst nach 6 statt 5 Jahren. Kritik kommt von Experten und Pensionisten. Es ist gar kein Nischenthema. Etwa 1,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind von Schwerhörigkeit betroffen. Die meisten davon verzichten auf technische Hilfe, also ein Hörgerät. Das ist aber, falls jetzt irgendwer zuhört, der was nicht gut hört, das ist der Blödsinn. Geht's zum Ohrenarzt, schaut's doch sein Hörgerät eine Haut, weil wenn du das nicht machst, wenn du eine Schwerhörigkeit nicht behandelst, das ist extrem Alzheimer fördernd, weil du das Gehirn dann einmal gescheit wird. Du hörst dann ein bisschen so einen Tunnel drinnen, Hörgerät extrem wichtig. Das ist so ein Thema, wo man sagt, kommt das oft gar nicht vor. Aber jedenfalls, diejenigen, die eines haben, sind schon bald von Maßnahmen betroffen. Die österreichische Gesundheitskasse, die ÖGK, verlängert die Frist für den Anspruch auf ein neues Hörgerät. Statt wie bisher alle 5 Jahre gibt es die Geräte künftig erst nach 6 Jahren. Man könnte sich jetzt denken, okay, da ja länger, aber das Problem ist, die Dinger, die halten oft nur, die sind noch 4 Jahre schon lätschert, weil so ein Hörgerät musste doch rund um die Uhr ein bisschen schöpfen. Da frage ich mich einfach, wenn jetzt die Krankenkasse, fragst du, wie pleite kann man denn sein, dass man jetzt bei den Schwerhörigen schon Sporen anfangen müssen? Also ich weiß es nicht. Sport ist doch gescheit, aber anders. Beim ORF zum Beispiel, heißt der offiziell nicht sagen, der ORF, spülen sie mich nicht mehr. Kokainkonsum am Königelberg, offenes Geheimnis, Fragezeichen natürlich, mutmaßlich, Unschuldsvermutung, was der wie. Ebenfalls wird da geschrieben, rund um den ORF häufen sich Vorwürfe zu Drogenkonsum und Entschädigungsforderungen. Die Führung steht zunehmend unter Druck. Na, da reden wir jetzt gar nicht weiter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass darunter irgendwo was dabei sein sollte. Die Leute beim ORF, Königelberg, alle seriös, beste Menschen, die trinken, glaube ich, nur Leitungswasser und Milch. Ja, machen wir in die Landwirtschaft, da kennt mich aus. Heute wird's ein bisschen genauer. Machen wir ja ein Thema, was wir letzte Woche schon besprochen haben. Erdäpfelpreis. Ich habe übrigens gesehen, die Woche, wir haben jetzt einen bewussten Erdäpfel gegessen. Heute Erdäpfelgemüse, heute haben wir Dings gegessen. Dann haben wir da Dings gegessen. Ja, immer. Wie gesagt, Erdäpfel. Kartoffelpreise fallen auf -2 Euro. Der Preis für Futterkartoffeln fällt um 0,5 Euro pro 100 Kilogramm. Wird aus den Niederlanden berichtet. Der Kartoffelpreis liegt nun bei -2 bis -1 Euro pro 100 Kilogramm. Dadurch rutscht der Kartoffelpreis weiter ins Negative. Dies bedeutet, dass für die Lieferung der Kartoffeln bezahlt werden muss. Wie absurd kann es noch sein? Ha? Also, du kriegst nichts mehr. Wenn du der Erdäpfelbauer bist, sagst du, ich will jetzt mein Lagerrahmen. Dann kommt der los und sagt, ja, ich nehme schon mit, aber jetzt tu mir schön den Götterchen aufmachen, dann zahlst du mal, was du es mitnimmst. Ne? Der Markt erholt sich nicht und neue Verträge werden zwar zu niedrigen Preisen angeboten, doch die Verarbeiter gehen damit deutlich vorsichtiger um. Obwohl die neue Saison naht, stehen die Erzeuger vor einem anderen Problem. Wie werde ich meine Kartoffeln los? Das ist natürlich, gell? Jetzt haben sie schon geschmeckt. Die alten Lager sind voll, kommen bald die Jungen nach, die Erdäpfel muss Platz machen. Das weiß man natürlich. Dann sagst du, wenn du Lager hast, dann musst du zahlen, wenn du dein Lager haben willst. Ne? Um die Qualität während der Lagerung zu erhalten, wird die Aufbewahrung der Kartoffeln immer energie- und kostenintensiver. Ja, wissen wir, ne? Höhere Gas- und Strompreise aufgrund des Krieges im Nahen Osten verteuern die Lagerung zusätzlich. Viele Landwirte versuchen deshalb, die Erdäpfel an Viehhälter zu verkaufen. Das ist ein komplettes Thema, gell? Erdäpfel. Ja, aber das ist auch, ich kenne ja ein paar, die tun die, musst du dämpfen, ja. Also du kannst die Erdäpfel nicht roh reinschmeißen, weil das Saufutter natürlich top, gell? Also Schweinelfutter, gedämpfte Erdäpfel, pipifein, gell? Da die ganz seine. Aber das ist halt da, da musst du als Bauer auch die Möglichkeit haben. Also wenn jetzt, eben wie gesagt, der gibt es in die Kühe, aber du brauchst so ein Riesending, dass sie gedämpft sein. Das heißt, da kommt in den Ofen rein, dass sie warm gekocht sind, gell? Die Kühe haben es gern warm, weil wenn sie nämlich roh sind, dann kannst du das nicht aufnehmen, gescheit, ne? Geht ja die ganzen Elemente nicht ein. Wobei ich jetzt an der genau die Vier habe. Dies ist jedoch oft mit Kosten verbunden, ihr sage Gott, die der begrenzten Nachfrage aus dem Viehsektor gegenüberstehen. Transport und Lieferung von Kartoffeln stellen Herausforderungen dar, die zusätzliche Kosten verursachen. Zudem haben Viehhalter nur begrenzt Spielraum für zusätzliche Kartoffeln in ihren Fütterungsplan.
Ich weiß gar nicht, wie du es jetzt, wenn du sagst, du hast jetzt 100 Kühe, wie denkst du denn, man das geht? Im Prinzip geht's auch nur, entweder du bist ein riesiger Bauer, wo es wurscht ist, wo du irgendwas an Kessel hast.
Ich denke mal da, gell? Das ist ja, das habe ich gar nicht bedacht. Das hat man nämlich auch geschrieben letzte Woche. Wenn man jetzt dann gerne sagt, ja, die Bauern sind ja selber schuld, die haben ja zu viel Erdäpfel angebaut voriges Jahr. Weil, ich glaube, 6% oder, na 6% ist erhöht. Na 10% ist erhöht. Na 10% mehr Erdäpfel sind angebaut worden. Kann man sagen, ja, die sind ja selber schuld, wenn sie jetzt viel anbauen. Da hat man aber auch geschrieben, dass der Grund ist deswegen, weil den Bauern ist ja geraten worden, weniger Weizen anzubauen, weil aus der Ukraine ja so viel Weizen gekommen ist. Jetzt haben sie gesagt, ne, du kriegst den Weizen nicht weg, bau gescheiter Erdäpfel an. Jetzt haben sie Erdäpfel angebaut. Bläder weiß, wo vorher gesagt hat, ein gutes Wetter für Erdäpfel. Und deswegen stehen wir jetzt in den Schlamassel, ich weiß vielleicht, was die heuer tun. Also wenn du heuer Erdäpfelbauer bist, keine Ahnung, was du jetzt da Soja oder was weiß ich, was du umstellen musst. Angespannte Lage am Milchmarkt haben wir auch letzte Woche besprochen, den Milchmarkt, wo ich leise Kritik an den Forderungen der Ukraine, der ukrainischen Bauern, die ja von Brüssel 160 Euro pro Kuh hätten sie gern, weil die Lage angespannt ist in der Ukraine, aber im EU-Raum ist es noch angespannter. Und zwar 23% haben die jetzt Minus gemacht, die Milchbauern, seit Oktober. Also der Preis für Liter Milch, der sinkt, während die Kosten explodieren. Natürlich eine ganz blöde Geschichte. Die steirischen Landwirte stehen unter Druck. Ich weiß aber jetzt von der steirischen Zeitung. Alle Bauern stehen unter Druck, alle Milchbauern, weil das ist jetzt, glaube ich, von 3,50 auf 44 Cent runtergerutscht, der Milchpreis. Also bei das ist man, kannst du nicht so genau sagen, ist ein Eiweiß gehalten, vielleicht auch noch. Auf jeden Fall, der Preisverfall für Milchprodukte kombiniert mit gestiegenen Kosten ist teilweise existenzbedrohend für Milchbauern und Milcharbeiter. Massive Kritik an der geplanten Plastikabgabe der Bundesregierung. Ja, wenn du schaust, gell, im Geschäft ist die Milch nicht so billiger, oder? Jetzt ist Barkel, hab ich geschaut, kostet nicht mehr 1,65, gell? Also, wie, da ist kein Preis angegangen. Butter ist ein bisschen billiger geworden. Ja, natürlich, der Fett, Gehalt von links wird nicht mehr bestimmt, aber wenn ich mal das so anschaue, fragst du dich, wer schöpft da einen Rahmen ab? Und wenn man ihm sagt, gell, existenzbedrohend, man könnte ja sagen, ja, 10 Cent jetzt weniger für den Bauer ist jetzt auch nicht, oder 5 Cent weniger ist jetzt auch nicht so schlimm, aber wenn du halt irgendwann so einen Stall gebaut hast, weiß nicht, wenn du heute baust mehr schon mit diesem Roboter, dann bist du gleich mal ein paar hunderttausend Euro da Investitionskosten dahinter. Da schläfst du, glaube ich, nicht mehr gut, wenn der Milchpreis um ein paar Cent sinkt. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Und dazu bei dir. Wir haben jetzt Probleme mit dem Diesel, Energie, wird immer teurer. Schaut jetzt nicht so aus, dass es heuer irgendwie besser wird. Eher im Gegenteil. Europa, Zahl der Jungbauern sinkt. In der Europäischen Union gibt es immer weniger Junglandwirte. Das bestätigt eine Studie, die im Auftrag des Landwirtschaftsausschusses des Europaparlaments angefertigt wurde. Demnach sank die Zahl der Junglandwirte von EU-weit rund 1,1 Millionen im Jahr 2016 auf nur noch 960.000 im Jahr 2023. Innerhalb von 7 Jahren 140.000 weniger. Laut der Studie waren im Jahr 2023 rund 11% der europäischen Landwirte jünger als 40 Jahre. Etwa 1% von ihnen jünger als 25 Jahre. Ja, jünger als 25, das ist schon einiger. Ich glaube, unter 25 Bauer werden ist es nicht lustig, aber unter 40, ja. Jetzt müsst ihr denken, unter 40 ist jetzt schon ein Junglandwirt, ja, aber trotzdem ein zu weniger. Zur Förderung von Junglandwirten und damit zur Verjüngung der Branche setzt man in den Mitgliedstaaten laut den Studienergebnissen vor allem auf die gemeinsame Agrarpolitik. Die GAP. Dabei geht es um eine ergänzende Einkommensstützung und Gründungsbeihilfen, um Investitionsförderungen und die Unterstützung von Kooperationen. Ja, das ist ja sinnloses Geschlupperwerk. Ergänzende Einkommensstützung, Gründungsbeihilfen, Investitionsförderungen und die Unterstützung von Was ist die Unterstützung von Kooperationen? Ja, wischiwaschi halt. Im Prinzip wird das nicht für ausgeben. Also ich glaube, er hätte es genau zugehört, hat die letzten 10 Minuten, was ungefähr, wo es das Problem ist, warum es immer weniger Junglandwirte gibt. Also man hat jetzt da schon 2 Gründe gehabt. Ja, ja, und ich glaube, wenn du jetzt sagst, Milch, Erdäpfel, Schweine, schaut auch nicht unbedingt gut aus. Also das ist vielleicht der Grund, warum Junge sagen, na, jetzt lerne ich gescheit, aber ist kurz. Ja, sitze mir in ein Büro rein, mache da gemütlich meine 9-to-5, habe da meine Urlaubstage, meinen Krankenstand. Ja, kann daheim bleiben, wenn ich krank bin. Habe mir wirklich Left-Balance. Ja, ich weiß nicht, aber ja. Düngerpreise für Landwirte nicht bezahlbar. Lohnt sich die Umstellung auf Bio? Jetzt haben wir schon fast Referatsthema für die Landwirtschaftsschule. Als Bauer setzt man auf Mist, also als Biobauer setzt man auf Mist, Gülle und Leguminosen. Leguminosen sind Klee, also das gibt oft, du tust auf der Luzerner so Kleemischungen eine, das ist ein zusätzlicher Stickstoffdünger für den Boden. Ne? Das bedeutet einen klaren Vorteil gegenüber den konventionellen Berufskollegen, zumindest auf den ersten Blick. Der Krieg im Nahen Osten und kein Ende. Ne? Das trifft die Landwirte in vielerlei Hinsicht. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern als Treibstoff und zur Produktion von Düngemitteln ist die augenfälligste. Augenfälligste ist auch ein schönes Wort. So sind die Düngerpreise in Deutschland im April 2026 extrem hoch, wobei Harnstoffe teilweise über 800 Euro die Tonne kostet. Harnstoff brauchst du auch, ist ja wichtig. Ne? Die Preise sind um bis zu 40% gestiegen. Glimpflicher kommt davon, wer derzeit keinen Dünger kaufen muss oder ganz auf synthetische Dünger verzichtet. Ist der Iran-Krieg die Stunde der Biolandwirtschaft? Können Biolandwirte ihre Unabhängigkeit vom globalen Düngermarkt ausspielen? Ganz so einfach ist es nicht. Da die Assung, aber der Reihe noch. Damit die Pflanzen wachsen, brauchen sie ja Wasser, Sonnenlicht, Kohlendioxid und Nährstoffe. Und während quasi die ersten Faktoren, die sind ja frei zugänglich, gell? Haben wir ja von der Natur. Mutter Natur schenkt uns diese schönen Sachen. Aber die Nährstoffe, gell? Die Nährstoffe, das ist das Thema. Dem müssen wir zu ergänzen quasi. Weil schließlich entnimmt quasi der Bauer, entnimmt er bei der Ernte diese Nährstoffe und die muss zu dem Boden oder wieder zurückgeben. Ne? Die konventionellen Landwirte düngen vor allem mit Mineraldünger und ergänzen mit Gülle bzw. Gärresten. Ja, wenn ich jetzt bei uns schaue, ein bisschen da haben sie gesagt, das ist jetzt auch nicht immer eins zu eins. Ich habe ein Ockerbaugebiet, ist das besonders. Für einen Ertrag von 80 Dezitonnen pro Hektar Winter, was ist denn das? Achso, das ist wieder klassisch deutsch, gell? Die tun wir mit Dezitonnen pro Hektar rechnen. Wir in Österreich machen wir ja Tonnen pro Hektar. Also für einen Ertrag von 80 Dezitonnen sind 8 Tonnen. Für einen Ertrag von 8 Tonnen pro Hektar Winterweizen können das beispielsweise etwa 210 bis 260 Kilo Stickstoff auf den Hektar sein. Wenn man jetzt einen Harnstoff mit 46% Stickstoff anschaut, entspricht das 760 bis 790 Euro pro Tonne. Also etwa 1,65 bis 1,75 Euro Kilogramm Stickstoff. 1,75 Euro pro Kilo Stickstoff. Nimmt man jetzt also diesen Stickstoffdünger, ja, also nimmt man jetzt da als Stickstoffdünger Kalkammonsalpeter, boah, jetzt waren wir echt wissenschaftlich, also 27% Stickstoff, sind das etwa 420 bis 430 Euro pro Tonne. Im März, April 2026 ist das gewesen. Also die Biobetriebe hingegen, die lachen da, was heißt lachen, gell? Die setzen ja fast ausschließlich auf Wirtschaftsdünger. Also Wirtschaftsdünger heißt eigentlich Mist, Jauchen, die Gülle natürlich und eben, wie gesagt, früher schon diese Leguminosen, die Kleearten. Das bedeutet, dass sie mit deutlich geringeren Stickstoffgaben arbeiten, aber deutlich geringere Erträge pro Hektar erzielen. Ein Biobauer baut zum Beispiel im Vorjahr Kleegras an, fährt im Herbst oder Frühjahr Stallmist aus, verzichtet auf Mineraldünger und erreicht 4 Tonnen pro Hektar Weizen. Ja, das haben wir mir auch schon. Hey, 8 Tonnen pro Hektar, das ist schon auch viel. Ich glaube, in Deutschland war vor 30 Jahren, da waren sie ja noch froh, wenn sie 6, 7 Tonnen pro Hektar gehabt haben. Oder wir da in den 90er Jahren, auf unsere Stammmuggel haben wir Tritikale angebaut, Gersten haben wir angebaut, Weizen, weiß ich, glaube Weizen ist wahr. Wir haben ja quer durch hat der Vater angebaut seinerzeit. Das hat sich dann aber aufgehört, weil einfach ertragsmäßig mit mir war ich froh, wenn wir gut 2 Tonnen auf den Hektar geerntet haben. Ich glaube, unten oder Schulfreund einmal, der hat da, glaube ich, als Biobauer 3 Tonnen pro Hektar, außer der Club. Aber siehst du, also das Problem ist ja, wenn du ein Biobauer bist, du hast nicht so diese Erträge. Beim Mais ist es überhaupt ganz wild. Also Futtermais, wenn ich mal anschaue, wenn du jetzt einen silierenden Futtermais brauchst, dann musst du auch, musst düngen, musst spritzen alles, weil die Biobauern da unter mal die Hälfte. Du hast ja seine Krakel da stehen vom Mais, das ist leider, gell? Du brauchst dann bei gewissen Bereichen und bei gewissen Früchten, musst du sie schon gescheit düngen, weil sonst da kriegst du den Ertrag nicht zusammen, jetzt werden wir ein paar Biobauern, weil jetzt ein Steining, ja. Ich bin selber Biobauer, aber es ist halt leider so, gell? Dazu kämen noch die Kosten einer reduzierten Getreidefläche wegen des Kleegrasanteils in der Fruchtfolge, darfst du nicht. Also bei einer vereinfachten Rechnung sieht das Ganze so aus. Falls jetzt irgendein Lehrer dazu schaut, gibt's ein bisschen noch ein Plus, weil jetzt wird's wirklich gescheiß. Konventioneller Landwirt, gell? Wir gehen mal vom Winterweizen aus, auf gutem Ackerland, in Deutschland. Ist jetzt in Österreich auch. Jeder Österreich, oben Oberösterreich, gute Gegenden. Burgenland hast du das auch. Der Ertrag konventionell liegt jetzt bei 8 Tonnen pro Hektar. Der konventionelle Erzeugerpreis für Brotweizen bei ca. 170 bis 175 Euro pro Tonne. Wenn du jetzt einen Stickstoffdünger Kalkammonsalpeter mit 27% Stickstoff nimmst, hast du etwa 420 bis 430 Euro pro Tonne im März, April 26 gezahlt. Dann haben wir einen Erlös bei 8 Tonnen Hektar mal 17,2 Euro pro Dezitonne. Die Deutschen machen ja echt. Also 172 Euro pro Tonne. Ja. 172 Euro pro Tonne Weizen. Hey, ist Stroh kostet mehr. Ich zahle es für Stroh. Ja gut, das muss, aber ist eine, ich glaube, das lange hat ja, das hat, glaube ich, 210 Euro die Tonne gekostet. Auf jeden Fall haben wir einen Erlös bei 8 Tonnen Hektar von rund 1376 Euro auf den Hektar. Betrachtet man den Deckungsbeitrag nur mit der Düngung, ohne Saatgut, Pflanzenschutz, Maschinenarbeit, die löst jetzt halt ja noch alles, ne? Kommt man auf 1376 Euro pro Hektar Erlös minus ca. 730 Euro pro Hektar Düngung. Das sind dann 950 Euro pro Hektar. Wenn man jetzt den Biobauer anschaut, der eben nur die Hälfte ertrag hat, der hat nur 4 Tonnen pro Hektar. Der Bio-Weizenerzeug, der liegt bei 45 Euro. Ja, okay, 454 Euro die Tonne, das ist natürlich schon wieder, gell? Das ist jetzt ein mehr als das Doppelte. Das entspricht jetzt 1816 Euro auf den Hektar. Auch Wirtschaftsdünger gibt es nicht zum Nulltarif. Ja, wenn du es jetzt so siehst, dann musst du die Lager und die Ausbringung von Mist und die Gülle, muss da, das verursacht daraus Kosten, Überschläge kann man 80 bis 150 Euro pro Hektar als Düngung inklusive Ausbringung ansetzen, wenn die Leguminosen vor allem als Flächenkosten in der Fruchtfolge zur Buche schlagen. Unterm Strich sind das jetzt ein grob vereinfacht Erlös minus 120 Euro pro Hektar Düngung. Das sind dann rund 1700 Euro pro Hektar. Also so gesehen kann man sagen, steigt der Biobauer besser aus, weil der eine hat 950 Euro pro Hektar, der andere 1700. Aber das sind wir jetzt nicht ganz fertig. In Zeiten von steigenden Düngepreisen ja, aber in die Überlegung musst du ja mit einbeziehen, die Energiekosten. Ne? Weil der Bauer, der Biobauer, der muss jetzt eine öfter drüber fahren, der muss mit dem Traktor mehr rüberfahren, der muss mehr Bodenbearbeitung machen, mehr Striegeln, ne? Mehr hocken, eventuell Saatbettbereitung und so. Oder du hast gut die Altbauern, gell, die gehen jeden, gell, mit der Hand durch. Das ist vielleicht noch günstig, hast du aber in den seltensten Fällen. Also, dann, wenn man jetzt den Dieselverbrauch und fährst meistens mit dem Traktor drüber, wenn du jetzt den Dieselverbrauch hernimmst für die Unkrautregulierung im Ökosystem, überschlägig bei rund 5 bis 15 Liter pro Hektar, wenn man das jetzt hernimmt, gegenüber dem konventionellen, der nach Anzahl der Überfahrten und Technik rechnet man mit 9 Liter pro Hektar, weil der weniger fahren muss. Der konventionelle, der spritzt, dann muss er weniger drüber fahren. Dann entspricht das für 50 Hektar Weizen einen Mehrverbrauch von rund 225 Liter Diesel ohne Hacke oder rund 450 Liter mit Hacke. Nimmt man jetzt für den April 2026 grob 2,30 Euro pro Liter Diesel an, liegen die mehr, ja gut, wir haben ja ein bisschen weniger, das sind jetzt die Deutschen gewesen, ja, viel sind es nicht, viel ist nicht um. Also liegen die Mehrkosten durch die zusätzliche Ökofahrten im niedrigen einstelligen Euro-Bereich pro Hektar. Abzüglich der Agrardieselrückvergütung sind das, wir kriegen wir mir gar nicht, sind das bei 9 Liter pro Hektar mal 2,10 Euro pro Liter rund 19 Euro pro Hektar Mehrkosten. Oder auf die 50 Hektar Winterweizen bezogen 950 Euro mehr. Aber das sind wir noch nicht fertig. Denn wenn man die Schlussfolgerung lese, ist, dass konventionelle Landwirte durch mehr Wirtschaftsdünger da ihre Kosten reduzieren könnten, stoßen sie ja schnell auf Probleme bei der Verfügbarkeit, weil nicht immer ist beispielsweise der Gülle oder da, wo sie gebraucht wird. Ne? Vor allem, du hast ja nicht die Mengen, gell? Muss man fairerweise sagen. Also du bist der große Bauer. Und da Gülle sehr viel Wasser enthält, ist ihr Transport zwar einfach, aber mühsam und damit teuer. Ja, ist ja Jahrhundertfassel, gell? War schon was, ne? Um ihr Potenzial zu nutzen, muss zumindest ein Teil des Wassers entfernt werden. Einfache Separatoren, hier geht's, war mal bei uns kompliziert, schlägt dabei mit rund 3 Euro pro Kubikmeter Rohgülle zur Buche, das hat bei uns keiner. Aufwendigere Behandlungsverfahren liegen eher bei 5 Euro pro Kubikmeter und mehr, je nach Anlage und Auslastung, und vor allem geht es nicht jetzt auf gleich. Auch für die Biolandwirte hat der Krieg noch einen Unsicherheitsfaktor in petto. Die hohe Inflation 2022 hat den Biomarkt klar gebremst. Wissen wir, gell? Weil ja, teilweise ist es ja dann schon so gewesen, dass das Bio-Lebensmittel im Geschäft billiger war als das konventionelle. Auch wenn sich ab 2023 und 2024 die Nachfrage erholt hat und der Markt wieder gewachsen ist, besteht die Sorge, dass eine erneute hohe Inflation die Konsumenten abhält, auf Bio zuzugreifen. Weil es ja teurer wird. Die Leute müssen ja ein bisschen auf den Preis schauen. Das haben wir in den letzten Wochen schon gesagt, dass man auch Verständnis haben muss für Konsumenten, müssen zum Billigern greifen. Also langfristig zeigt aber die aktuelle Weltlage, dass durch die Landwirtschaft sich stärker unabhängig von fossilen Energieträgern und dem Ausland machen muss. Ja, aber wie? Ja, so einfach ist das jetzt auch nicht, dass man sich da so unabhängig macht von Energieträgern. Hätte man oft gelegt. Also einen Diesel brauchen wir mir jetzt noch lang, weil alternativmäßig schaut es jetzt nicht so aus, dass du einen Elektro-Traktor jetzt dann in den nächsten 10 Jahren bei uns da so locker flockig einsetzen kannst. Es gibt aktuell gibt schon Elektro-Traktoren, ich glaube für ihn ein paar Dumm schon, aber erstens einmal extrem teuer, da bist du bei Kosten von weit von Gut und Böse. Da sind wir irgendwo im sechsstelligen Bereich drinnen, kann sich keiner leisten. Und vor allem, du brauchst beim Traktor ja, das ist nicht so wie beim Auto mit dem PS, der hat nicht so viel Schmalz. Du brauchst, also das ist noch ziemlich in den Kinderschuhen, sind wir noch weit davon entfernt, dass vielleicht in 30, 40, 50 Jahren, dass das Alternative ist. Letzte Woche haben wir auch noch gesprochen, weil ja blöderweise die NGOs Lohn haben müssen. Heute müssen wir das ja ein bisschen wieder überholen, die Burschen, ja, und die Mädels. Wir haben ja das Thema gehabt mit Wasserverbrauch. Wie viel verbraucht 1 Kilogramm Rindfleisch? Wasser. Ja? Und das habe ich mir, das muss ich mir ein bisschen besser vorbereiten, habe ich letzte Woche gesagt, das habe ich jetzt gemacht. Und zwar ist so, da gibt es immer diese Studien, wo man sagt, ja, Rindfleisch ist so ein Wasserräuber. Gell? Und da werden ja die Lebensmittel da aneinander verglichen mit dem Verbrauch. 1 Kilo das braucht so und so viel Wasser und das und so. Und beim Rindfleisch, Katastrophe. Ja. Problem ist ja beim Rindfleisch, da haben sie halt immer, es hat vor ein paar Jahren so ein Links gegeben, wo sie gesagt haben, jetzt machen wir mal eine Kampagne gegen das Rindfleisch. Und dann hat man da eben viel Wurst auf den Regenwald auf. Ja, ist wurscht. Also jedenfalls, um Fleisch zu produzieren, ist ja Wasser notwendig. Ja, nur nein, weil Aquile trinkt kein Wasser. Ein Gras braucht Wasser. Hm. Doch die Werte, die vor allem von NGOs verbreitet werden, sind ideologisch motiviert und verzehren die Wirklichkeit. Denn grünes, das unterteilen sie ja, in grünes Wasser, blaues Wasser, nur ja groß. Denn grünes Wasser wird nicht verbraucht und verschwindet nicht. Also 15.000 Liter Wasser soll 1 Kilogramm Rindfleisch bei seiner Produktion vom Tier bis zum Teller verbrauchen. 15.000 Liter Wasser, 1 Kilogramm Rindfleisch. Jetzt schaust du mir an, ein Ochs. Wenn jetzt der Ochs mit 800 Kilo Lebengewicht, ein bisschen mehr, wenn der 400 Kilo Fleisch hat, dann hat der 400 mal 15.000 Liter. 15.000 mal 4 sind 60.000. 60.000, 600.000, 6 Millionen Liter Wasser soll mein Ochs verbrauchen, wenn er bei mir 3 Jahre da auf der Wiese nochmal läuft und auf der Alm. 6 Millionen Liter. Dann hat man vielleicht noch 5 Ochsen. 6 Millionen mal 5, 30 Millionen Liter Wasser. Also das sind schon Rechnungen, wo man sagt, wie kommt's? Ne? Können wir schon weit her. Also jedenfalls, mit dieser enormen hohen Zahl gehen vor allem Umwelt- und Tierschützer hausieren und nutzen sie, um klarzumachen, Fleischverzehr ist verantwortungslos. Doch was ist dran am Wasserverschwender Rindfleisch? Trinkt ein Bulle tatsächlich 11.000 Liter Wasser am Tag? Ja, am Tag nicht, aber ja, wurscht. Oder geht dieses Wasser anderweitig für unser Süßwasserreservoir verloren? Um es kurz zu machen, das ist natürlich Unfug, denn während bei anderen Nahrungsmitteln oft nur künstliche Bewässerung und Transport, Verarbeitung und Verpackung beim Wasserverbrauch abgerechnet wird, enthalten ist die genannten 15.000 Liter vor allem das sogenannte grüne Wasser, der Regen, Niederschlag, ne? Die von Futterpflanzen genutzt werden, um Nährstoffe aufzunehmen und den Zelldruck zu erhalten. Alles, was die Pflanze nicht aufnimmt, gelangt an ihr vorüber ins Grundwasser und befüllt dort unsere Trinkwasservorräte. Also, wenn du jetzt eine Weidehaltung hast, die rechnet so eine. Kuh ist auf der Wiese draußen, Kuh steht draußen, es regnet oben, es regnet so und so viel auf den Hektar, dann stehen so und so viele Viecher oben, dann rechnet sie das genau eine. Oder die Kuh steht im Stall, frisst das Gros ist Regenrohr gefallen. Auf jeden Fall, diese Niederschlagsmengen und viel Fantasie ist ein Blödsinn, ne? Das haben wir schon lange, gell? Sollen wir auch nicht noch erwähnen, das brauchen wir das nächste Woche, ne? Das ist jetzt nicht mehr so wichtig, ja? Aber, wie gesagt, gell, wenn man das jetzt anschaut, gell, wenn man denkt, ja, solange die LKWs noch das Leitungswasser durch die Gegend führen, von A nach B, von C nach D, solange man da, jetzt habe ich geschaut, Schwarzband aus Peru haben wir drinnen, solange die Trauben aus Südafrika kommen, der Spargel aus China, Rindfleisch aus Brasilien, Schaufleisch aus Neuseeland, solange man das alles daherzahlen, muss man sagen, geht es uns eh noch gut, ist vielleicht die Energie noch gar nicht so teuer, ja? Müssen wir auch fairerweise sagen. Wie auch immer, gehen wir mal zum Sport. Alexander Manninger gestorben. Ja? Habt ihr das gehört? Das ist, ja, es ist schon berichtet worden, gell? Alexander Manninger, großartiger Fußball-Torhüter, hat einen Autounfall gehabt. Hat mich schon sehr betroffen gemacht, weil das war ein super, also wirklich, meiner Meinung nach, sicher der meist unterschätzteste Fußball-Torhüter, den wir gehabt haben. Gell? Wir haben vorher da diesen Konsilier gehabt, wir haben die Lindenberger gehabt, wir haben die Wohlfahrt, Konsel Konrad gehabt. Und danach ist der Manninger gekommen, der ist als Junger, haben sie den BGRK reingehaut, ist ein Ersatzspieler gewesen, hat er, glaube ich, gegen Liverpool gespielt, da ist gleich super gespielt und hat ihn daraufhin Arsenal verpflichtet. Da ist er aber gegen den David Seaman, das heißt, gegen den David Seaman nicht durchgekommen, der war halt lange Ersatzterhüter von David Seaman, hat auch seine Spiele gekriegt regelmäßig. Dann war er ja bei Juventus, bei Siena, bei Augsburg, der ist rundum, überall. Sicher, manchmal war er bei Juventus, war auch Backup, aber es muss damit werden, bei so großen Weltclubs Backup zu werden, er ist mehrfach ein Meister geworden. Aber im Nationalteam hat er nie diese Wertschätzung erfahren, die meiner Meinung nach zugestanden ist. Deswegen hat er seine Teamkarriere dann ein bisschen verfrüht beendet. Ja, leider gestorben. Traurige Nachricht. Großartiger Fußball-Torhüter gewesen. Ja. Er hat dann nach seiner Karriere, das Thema bei ihm war ja jetzt der zurückgezogen gewesen, er war kein Plapper mal und deswegen ist jetzt auch in den Medien eher so ein bisschen ruhig behandelt worden, weil ich denke mal, irgendwie hat er da schon ein bisschen mehr Doppelseiten oder sonst irgendwas verdient gehabt. Schau ich mal schon Champions League. Letzte Woche war ja ein Match der Ultraklasse, Bayern München, Real Madrid. Bayern München hat Real Madrid ausgeschalten. Das sollte ja keiner gesehen, glaube ich, von uns, oder die wenigsten, weil ich habe gescheiterweise vor ein paar Jahren dieses Sky-Abo, ja, damit du Fußball hast, abgeschlossen und Kanal Plus ist jetzt gekommen, hat jetzt an sich Rechte für Topspiele ausgeklappt und Bayern München gegen Real ist auf Kanal Plus gelaufen. Ich habe Kanal Plus einmal damals wie Salzburg einmal, ich glaube, das erste Mal noch Champions League war da mit der Pep Blinders, der Burg gebettelt, habe ich blöderweise Kanal Plus abonniert, ewig nicht mehr weg, da gekündigt. Vor allem Kanal Plus, die haben wir damals gedacht, den gut zu spielen. Erstens haben wir Salzburg scheiße gespielt in der Saison. Zweitens waren die Kommentatoren ungefähr gleich wie die Leistung von Salzburg damals. Worauf ich mir gedacht habe, na okay, wenn ich mal einen Schmarrn anhuchen will, dann hole ich einen Podcast. Ja. Aber das ist ja gewusst, also Kanal Plus läuft jetzt an die Topspiele, zippt mir extrem an. Wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal so werden, dass in die Halbfinale das auch nicht läuft. Bayern München, meiner Meinung nach, muss man fairerweise sagen, ja, eigentlich nur die einzige Mannschaft, wo man sagt, die hat es verdienen, weil Paris, glaube ich, der Paris damit die Besitzer oder von Katar oder was weiß ich, die sind nicht unbedingt die sympathischsten, die Atletico Madrid ist noch übrig geblieben, die muss jetzt auch nicht unbedingt haben. Die Arsenal auch noch. Also jedenfalls, ich tat es bei München vergönnen her, schon weil ich in Bayern auch so viele Fans habe, hat ihnen den Titel vergönnen, vor allem der Trainer. Gefällt mir ganz gut. Der Vincent Kompany macht das sehr gut, seine Geschichte. Sympathischer Trainer und der hat meiner Meinung nach dieses Image von Bayern München jetzt schon ein bisschen aufgepoliert. Das sind jetzt ein sympathische Burschen. In meinen Augen halt haben einen modernen, attraktiven Fußball. Ja, spielen sie. Die spielen jetzt auch schon mit Stars, aber jetzt nicht mit diesen überrüber Top-Stars. Das sind sie am Anfang der Saison kritisiert worden. Weil sie haben quasi nur diesen Diaz-Kult haben oder den Olysee und dabei sind die eh voll eingeschlagen. Top-Spieler. Wie auch immer, wie es ausgeht, wird uns dann da Ende Mai, glaube ich, ist dann Finale, werden wir dann mehr wissen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Danke fürs Zuhören. Pfiat Enkel.